Und ich glaube auch, eine vierte Theorie trifft genauso zu, dass wir es auch möglicherweise mit Zeitreisenden zu tun haben. Und ich glaube, die hätten am meisten Interesse daran, uns anzustupsen. Eine andere Spezies, da ist immer so die Frage, warum machen die das? Ne? Ich meine, es gibt dann die Leute, die sagen, ja, man will uns Menschen in die galaktische Konföderation mit reinnehmen. Dazu müssen wir aber erst einen gewissen Stand erreichen und deswegen wird uns da Unterstützung gegeben, damit wir aufsteigen können, damit wir vorankommen, um dann irgendwo Teil dieses großen Kollektivs zu werden. Ja, klar, macht auch einen gewissen Sinn, wenn es das wirklich gibt. Das ist ja mal dahingestellt.
Das glaube ich nicht. Das klingt mir zu sehr nach Science Fiction. Wenn ich eine hochentwickelte Spezies bin, die von was weiß ich wo kommt und bin den Menschen tausende, im Zweifel sogar Millionen Jahre voraus, dann hole ich mir, was ich brauche. Dann frage ich die doch nicht da unten. Sagen auf den Sonderbar 11.05.2024 mit Thorsten Lesker. Und wir sprechen über die Nazi-Glocke. Und wir sprechen über, jetzt habe ich schon wieder vergessen, über
Den Keksburg-UFO-Absturz.
den Keksburg-UFO-Absturz, natürlich. Ich habe vorhin in einem Video gesehen, weil ich es schon wieder vergessen habe jetzt, in irgendeiner Epoche des Mittelalters, wenn man wollte, dass Kinder sich was Spezielles merken, nachdem man ihnen was beigebracht hat, dann hat man, nachdem man den Kindern das eingetrichtert hat, die Kinder genommen und in den Fluss geworfen. Weil man irgendwie schon wusste, dass dieses Adrenalin und dieser Angstschub dafür gesorgt hat, dass man das, was man gelernt hat, nicht vergisst. True Story. Wo fängt man an, wenn man sich über die Nazi-Glocke unterhalten möchte?
Ja, also ich finde schon mal das Projekt Glocke an sich ein extrem interessantes Thema, auch wenn es ja in einer Zeit passiert ist, die wir, sag ich mal, als eine der dunkelsten und schwärzesten Zeiten Deutschlands bezeichnen. Das sollte man aber in dem Moment vielleicht mal ein bisschen ausgrenzen. Das ist auch das, was mich an dieser ganzen Sache nicht so interessiert. Dieses ganze Kriegsgeschehen und was da alles damals passiert ist, war schrecklich und da beschäftige ich mich auch gar nicht weiter damit. Sondern mich interessiert halt sehr der Aspekt aus dieser Zeit, der Kulte, der mystische Aspekt, der da auch eine sehr große Rolle in Deutschland gespielt hat. Wir wissen ja, dass die Nazis da sehr daran interessiert waren, haben auf der Wewelsburg ja ihre Rituale auch durchgeführt, haben das Ahnenerbe, hat in auf der ganzen Welt nach Artefakten gesucht und nach mystischen Gegenständen und sonst was. Also das war ein großes Thema damals gewesen, neben diesem Kriegsszenario, das da stattgefunden hat. Und das finde ich eben sehr interessant. Und gerade das Projekt Glocke, von dem es ja nicht allzu viel gibt, das ist ja was von vielen in den Bereich der Mythen rein verschoben wird. Also viele behaupten, das gab es gar nicht. Aber es gibt doch recht viele Indizien, die darauf hindeuten, dass es das tatsächlich gegeben hat. Und nicht nur das, sondern dass an sich die Deutschen damals an vielen Dingen gearbeitet haben, an vielen Sachen rumexperimentiert haben. Manche glauben auch, dass es mit den Wunderwaffen zu tun haben könnte, die da immer wieder mal kursiert sind, die Gerüchte, dass es da so Waffen gibt, die möglicherweise den Endsieg vorbereiten könnten. Und da fällt es wahrscheinlich auch so ein bisschen mit rein, dieses Projekt Glocke. Also da ist man sich ein bisschen unsicher, ob das jetzt, was es jetzt genau gewesen ist, falls es das gegeben hat. Ich denke schon, dass es das gegeben hat. Die einen sagen eben, es könnte eben eine Art Wunderwaffe gewesen sein. Also, dass gar nicht die V1 oder V2 Raketen die besagten Wunderwaffen waren, sondern dass eben möglicherweise Projekt Glocke war. Andere sagen, es war ein Fluggerät, ein Antigravitationsfluggerät, Art UFO, wenn man so bezeichnen will. Und dann gibt es auch viele, die sagen, es war eine Art Zeitmaschine gewesen. Und man ist sich ja auch unsicher, ob die Glocke jetzt das eigentliche Objekt war oder ob es nur Teil von einem größeren Objekt war, also zum Beispiel der Antrieb von einem größeren Fluggerät gewesen ist. Das ist alles so ein bisschen unsicher, aber es deutet auch viel darauf hin, dass die Glocke an sich schon ein eigenes Objekt war, zu was auch immer, eben das Fluggerät oder Zeitmaschine. Das werden wir mal versuchen zu erörtern in den nächsten Minuten.
Das ist interessant. Ich habe mich da nie wahnsinnig tief reingelesen in das Thema, weil du jetzt sagst, man vermutet auch oder man spekuliert, ob es vielleicht der Antrieb von einem größeren Flugobjekt gewesen ist. Das habe ich noch nicht gehört. Interessant. Ich habe recherchieren können, das ist schon länger her, dass das ganze Projekt angeblich unter der Leitung von einem SS-General, der Hans Kammler genannt wurde, durchgeführt wurde. Weiß man denn über, spielt er eine größere Rolle in dem Ganzen? Weiß man denn über ihn was? War er in verschiedene ja, mysteriöse Projekte vielleicht involviert. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, die Nazis haben ja damals auch versucht, anderweitig die Fühler auszustrecken in diesem Bereich.
Ja, also Hans Kammler scheint da das, der Kopf von diesen ganzen okkulten, mystischen Geschichten gewesen zu sein. Das war also von der Waffen-SS, ein General von der Waffen-SS, war aber auch ein Wissenschaftler gewesen. Und der scheint da also wirklich das Oberhaupt gewesen zu sein, wenn es um diese Themen ging, mystische Geschichten, okkulte Geschichten. Da wird immer, taucht immer wieder sein Name auf. Also der war da anscheinend so der Obermacker, wenn es um diesen ganzen Bereich geht. Und das Projekt scheint sein Baby gewesen zu sein, Projekt Glocke. War also, er ist auch dann angeblich verschwunden, wenn wir mal ein bisschen vorgreifen wollen, schon 1945, so kurz nach Kriegsende in dem Zeitraum muss es gewesen sein, ist angeblich er und die Glocke in der Junkers 390 in einem großen Flugzeug also reingegangen, das Flugzeug ist gestartet und dann ist es auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Da verliert sich also der Weg auch von Hans Kammler, keiner weiß, was mit ihm passiert ist, er verschwand also dann. Und wurde nie wieder gesehen. Manche spekulieren, dass er dann vielleicht in die USA geflogen ist, um die Glocke und dieses ganze Wissen an die Amis weiterzugeben und dann im Zuge des vielleicht des Project Paperclip, Project Overcast, dann eben da dort drüben weitergearbeitet hat. Andere wiederum sagen, er hat sich vielleicht in die Antarktis abgesetzt oder nach Argentinien, wo es ja da auch Spekulationen gibt, dass da die Nazis sich viele abgesetzt haben dahin, um dort weiterzuarbeiten im Verborgenen. Und dann gibt es natürlich die wilde Spekulation auch, dass er eben, weil die Glocke möglicherweise eine Zeitmaschine war, mit der Glocke selbst eben verschwunden ist in eine andere Dimension, eine andere Zeit, wie auch immer. Da kommen wir dann später auch nochmal dazu, wenn es dann eben um den Keksburg-UFO-Vorfall geht. Da könnte das vielleicht eine Verbindung geben.
Wilde Spekulationen, ne?
Ja.
Er ist natürlich auf den Mond verschwunden.
Ja, diese Theorie gibt es ja auch immer wieder, ne? Die dunkle Seite des Mondes, dass der von Deutschen besiedelt worden ist und deswegen auch vielleicht keine weiteren Missionen von den Amis oder Russen oder sowas durchgeführt wurden oder zumindest keine öffentlichen mehr, weil die da oben schon auf jemanden gestoßen sind. Die einen sagen eben auf Außerirdische und dann gibt es halt eben auch die Behauptungen, dass die Nazis da oben ihre Stationen hatten und den Mond schon ein bisschen für sich vereinnahmt hatten. Ja, da gibt es natürlich viele wilde Spekulationen, was die Wahrheit ist, ob wir das jemals erfahren. Wir hoffen es mal, aber ja, auf jeden Fall, Projekt Glocke, wie ich es vorhin schon sagte, es gibt nicht sehr viel darüber. Es gibt, das bekannteste Buch ist eigentlich Die Wahrheit über die Wunderwaffen von Igor Witkowski. Der war eigentlich so der Erste, der so in den 2000ern so richtig davon berichtet hat in seinen Büchern und der sich damit intensiver beschäftigt hat. Es gab von Joseph P. Farrell noch Die Bruderschaft der Glocke. Das ist auch ein sehr gutes Buch, das hatte ich mal gehabt. Und ja, und dann taucht die Glocke immer wieder mal so in anderen Büchern auch mit auf. Aber es ist doch ein sehr unbekanntes Thema, anscheinend auch ein sehr geheimes Thema. Also es muss auch damals ein sehr großes Geheimprojekt gewesen sein. Viele behaupten eben, die sich damit beschäftigen, das war noch geheimer als der Bau der Atombombe gewesen für die Deutschen auch an sich. Es muss also wirklich ein Ding gewesen sein, dass die ganzen Zeugen auch, die da mit dran gearbeitet haben, die, wenn sie nicht selbst schon bei der Arbeit gestorben sind, weil angeblich hat da sehr viel Radioaktivität ist da ausgestrahlt bei der Glocke und viele beteiligte Wissenschaftler oder Soldaten, die da eben mit beteiligt waren, sind krank geworden oder direkt dann auch gestorben durch offensichtlich eine hohe radioaktive Strahlung. Und wenn das nicht passiert ist, wurden angeblich die ganzen anderen Zeugen im Nachhinein erschossen, umgebracht. Man hat also versucht, kaum Zeugen übrig zu lassen, die irgendwie damit in dem Projekt involviert waren, weil es anscheinend so geheim war, es durfte absolut nicht nach außen dringen. Und deswegen gibt es darüber auch sehr wenig.
Ganz kurz nochmal zurück zu den Büchern, die du angesprochen hast. Interessant. Die gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Für Buchtipps bin ich immer offen und die Leute da draußen mit Sicherheit auch. Kannst du mir kurz sagen, was so der Ansatz dieser beiden Bücher war? War der sehr verschieden jeweils bei den Büchern oder welchen Ansatz haben die Bücher verfolgt, die du da gelesen hast? Nur mal
Ja,
so.
also das von Igor Witkowski ging halt allgemein um die Wunderwaffen, also nicht nur um die Glocke, sondern eben auch um andere Projekte, Hanebu, die Reichsflugscheiben und so weiter. Und die Bruderschaft der Glocke, da spielt die Glocke eine gewisse Rolle drin, aber da wird eben auch auf andere Sachen eingegangen, die Nazis eben damals so ihre Friel- und Thule-Gesellschaften, glaube ich, kamen darin vor. Ja, es ist schon Zeit her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich kann jetzt nicht mehr so den Inhalt hundertprozentig wiedergeben. Also das eine ist mehr so, geht mehr auf die wissenschaftliche Seite so ein bisschen ein, Witkowski, und das andere ist halt dann doch, ja, da wird halt mal die Fühler rausgestreckt zu den ganzen mystischen Gerüchten, die es vielleicht auch so gibt. Und aber wie gesagt, das ist schon eine Zeit her, seit ich die Bücher gelesen habe oder das eine Buch auch gelesen habe. Deswegen nagel mich da jetzt nicht fest, den Inhalt da nochmal wiederzugeben. Das liegt schon ein paar Jahre zurück.
Wir werden mal gucken, ob wir die Links finden, dann posten wir die hier unter die Folge drunter. Zurück zu Hans Kammler, der ja der Projektleiter des Projekts Glocke war. Hat er denn, weiß man das, ob er jetzt auch den Anstoß gegeben hat, ob er mit der Idee auch ankam als Erster? Wie ging das los mit dem Projekt Glocke? Was war der Startschuss?
Naja, wie gesagt, wir reden ja von einem Thema, das sehr unbekannt ist und über das es sehr wenig Aufzeichnung gibt. Deswegen ist es auch sehr schwierig, hier wirkliche Fakten zu liefern über solche Sachen. Also, soweit ich es eben gelesen habe und weiß, ist Hans Kammler der Initiator von dem Ganzen gewesen. Ob das jetzt grundsätzlich seine Idee gewesen ist, das zu entwickeln, das kann ich dir nicht sagen, weil, wie gesagt, es gibt halt wirklich sehr wenig darüber. Gibt ja, man findet ja kaum Aufzeichnungen. Gibt ein paar wenige Zeichnungen davon, von der Glocke, wie die ausgesehen haben soll, ein paar wenige Informationen von Zeitzeugen vielleicht auch und so, aber jetzt so Details darüber, weil es ja nach wie vor auch verneint wird von, also es wird ja nicht behauptet, es gab es, es wird ja immer noch nach wie vor gesagt, das ist ein Gerücht, das ist eine Fantasiegebilde von irgendwelchen Leuten, das hat es nicht gegeben und sowas, ne? Deswegen ist es auch sehr schwierig, da jetzt so Details nennen zu können. Aber soweit ich das eben weiß, war Hans Kammler der Initiator von dem Ganzen. Das war sein Baby gewesen, das er so initiiert hat. Und aber inwieweit jetzt die Idee, das zu bauen, von ihm kam oder von anderen. Ne? Weil es ist ja, wie gesagt, es gibt ja auch die Geschichte, dass es Teil von etwas Größeren war, also von der Flugscheibe. Ich glaube, Friedel 7 oder sowas gab es so Baupläne, wo diese Glocke so, glaube ich, zu sehen ist, wie sie ein Teil davon ist. Also das heißt, eine große Flugscheibe, in der die Glocke eingebaut war, eben möglicherweise als Antrieb. Also man spricht da auch immer von diesem Xerum 525. Das ist also war so ein auf Quecksilber basierende Flüssigkeit oder so ein Mittel gewesen, was diese Glocke angetrieben haben soll. Und die Glocke hat irgendwie so aus gegenläufig rotierenden Magnetfeldern angeblich bestanden, was dann das Ganze in die Luft gehoben hat und wie so eine Antigravitation gewirkt hat. Und das ist eben jetzt die Frage, war es eben das Antriebsteil von einer Flugscheibe an sich, von einer größeren Friedel zum Beispiel, Friedel oder Hauenbuchscheibe, und hat das Ganze dann nach oben gehoben und das Ganze beschleunigt und angetrieben? Oder war eben die Glocke selbst auch ein eigenständiges Flugobjekt? Also interessant ist auf jeden Fall, man hat Tests später mal durchgeführt, als man sich mit der Glocke beschäftigt hat, ob überhaupt so ein glockenförmiges Flugobjekt flugfähig wäre. Ja, weil es ist ja eher, sieht ja aus wie eine Eichel auch, ne? Und wenn man sich das mal vorstellt, man glaubt nicht, dass sowas wirklich vernünftig fliegen kann. Und da hat man eben so Tests durchgeführt im Windkanal mit so einem glockenförmigen Flugobjekt, um zu gucken, wie sich's da verhält. Und die Ergebnisse waren also schon unglaublich. Man hat es also nicht für möglich gehalten, aber das hat bessere aerodynamische Fähigkeiten aufgewiesen als eine Kugel zum Beispiel. Also es das heißt, ein glockenförmiges Objekt scheint sehr gut geeignet zu sein, um fliegen zu können. Deswegen könnte es schon sein, dass die Glocke an sich ein Flugobjekt war. Man findet es auch in alten hinduistischen oder buddhistischen Bauwerken, wird es oft gefunden. Das sind die sogenannten Stupas, nennt man diese glockenförmigen Objekte. Die findet man also oft auf alten Tempeln und Bauwerken. Und da werden sie dann eingebaut und da gibt es also auch Geschichten, dass damals Vimanas zum Beispiel, diese indischen Fluggeräte, dass die oft auch ausgesehen haben sollen wie so glockenförmige Objekte. Das heißt, es geht schon auf was Älteres auch zurück. Das ist natürlich die Frage, wurden dann die Deutschen beim Projekt Glocke dadurch ein bisschen motiviert auch und ein bisschen haben Einfluss gehabt, diese Stupas auf diese Entwicklung der Glocke von der Optik her? Das kann also gut sein, weil die haben sich ja eben auch sehr stark mit solchen Dingen beschäftigt. Wie gesagt, das deutsche Ahnenerbe ist ja weltweit unterwegs gewesen, auch sehr stark im asiatischen Bereich, um da nach Artefakten und so weiter zu suchen. Und da sind die sicherlich auch auf diese Stupas und sowas gestoßen und auf Vimanas und haben sich möglicherweise davon ein bisschen beeinflussen lassen, ne, beim Bau dieser Glocke.
Wohin ist das Wort Zeitzeugen gefallen. Gibt es denn deines Wissens nach, ja, wie soll ich sagen, glaubwürdige Zeitzeugenberichte, vielleicht von Aufzeichnungen von ehemaligen Soldaten oder irgendwelchen anderen Leuten, die da etwas wussten, die da was Näheres wussten?
Namen kann ich dir jetzt auch keinen nennen. Also das sind
Nicht
wirklich nur
Namen,
ganz.
aber gibt es irgendwo eine Auflistung von Aufzeichnungen? Gibt es Leute, die vielleicht interviewt wurden oder befragt wurden oder irgendwas erzählt haben und das dann niedergeschrieben wurde und aufgehoben wurde in Bezug auf die Glocke?
Das kann ich dir auch nicht genau sagen. Also wie gesagt, es gibt sehr wenig darüber. Man findet ein paar weniger Aufzeichnungen. Ob da jetzt auch Zeugenaussagen, irgendwo muss es ja herkommen, klar. Irgendwo müssen diese ganzen Geschichten herkommen. Durch welche Kanäle sowas oft dann passiert, ist ein bisschen schwierig rauszufinden. Wer das dann wirklich irgendwann gesagt haben soll und auf was es zurückgeht, ist eben sehr schwierig. Also gerade bei diesem Projekt ist das unglaublich schwierig. Bei den anderen Sachen wissen wir ja schon ein bisschen mehr. Wenn man jetzt auf die V1 und V2-Raketen, Haunebu und so weiter, dann da findet man schon wesentlich mehr darüber. Das ist dann also schon unfraglich, diese Sachen. Aber gerade Projekt Glocke, da müssen wir uns schon auf sehr wenig berufen. Da kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ob es da wirklich viele Zeugen gibt, weil, wie ich es vorhin schon sagte, man hat da offensichtlich sehr darauf geachtet, keine Zeugen übrig zu lassen. Ne? Also, das heißt, die Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben, wurden offensichtlich beseitigt, außer vielleicht ein paar wenige, die möglicherweise eben im Project Paperclip in die USA gebracht worden sind, die da möglicherweise ihr Wissen dann mit rübergebracht haben. Das ist also schon gut möglich. Aber die werden ja dann auch nicht offiziell genannt. Ne? Das ist ja, wie gesagt, ein Geheimprojekt gewesen. Dann sollte es tatsächlich eine Zeitmaschine gewesen sein. Dann ist es ja was, das darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommen. Es war ja schon schlimm genug, wenn überhaupt was über Reichsflugscheiben und Antigravitationsfluggeräte an die Öffentlichkeit kam. Das hat man ja schon versucht, vehement zu bestreiten. Und wenn da natürlich auch noch eine Zeitmaschine möglicherweise entwickelt worden ist, mit der man ja unglaubliche Macht hätte und unglaubliche Möglichkeiten, dann wird natürlich alles versucht, das irgendwie zu vertuschen und dass das auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommt. Daher glaube ich, ist es mit echten Zeitzeugen, die dann auch ihr Wissen preisgegeben haben, glaube ich, schon sehr rar gesät. Also da wird es nicht viel geben und die wenigen, die es vielleicht gegeben hat, die waren so verschwiegen, glaube ich, die haben da nicht viel verraten. Aber irgendwie klar müssen diese Infos, die wir jetzt hier besprechen, ja trotzdem irgendwo hergekommen sein. Ne? Aber woher?
Ich muss dabei an zum Beispiel den Roswell-Vorfall denken. Da gab es ja wahnsinnig viele Leute, die rausgekommen sind mit ihren Infos, die sie hatten. Und hier wurde einer befragt, hier wurde einer bedroht oder mehrere Leute wurden bedroht. Der hat das gesehen, der hat dies gesehen. Und so kann ich mir das vorstellen, dass das bei der Glocke eben auch war. Da waren ja wahrscheinlich viele Leute daran beteiligt, viele Soldaten waren daran beteiligt. Ist jetzt vermutlich eine große Logistikmaschinerie, die da involviert war. Da müssen die Leute auch gesprochen und geredet haben, wenn es nur untereinander war, dass sich diese Gerüchte, so haben sich die Gerüchte dann vermutlich auch verbreitet. Es wäre für mich interessant zu erfahren, wann denn die Gerüchte losgingen. Ging das damals schon los, zu der Zeit, als das Projekt aktuell war? Hat sich das da schon rumgesprochen vielleicht und Leute haben drüber geredet? Und ja,
Ja.
das alles, was wir jetzt wissen, über das, was wir jetzt sprechen, war das damals schon im Umlauf diese Infos, oder kam das irgendwie erst später, vielleicht durch Unterlagen ans Licht, oder das wäre jetzt interessant für mich zu wissen, ne?
Ja, das ist natürlich jetzt schwer, das noch rauszufinden. Es liegt ja alles schon so ewig lang zurück. Das Ganze wurde ja auch in sehr abgelegenen Gebieten durchgeführt, diese ganzen Experimente. Also es wird immer wieder gesagt, dass das hauptsächlich da im schlesischen Eulengebirge stattgefunden haben soll, unter dem großen Decknamen Projekt Riese.
In Breslau habe ich gelesen, ja? Breslau.
Genau, das ist, da gibt es auch so eine Ortschaft, Ludkowice oder so ähnlicher, Ludwikowice oder so ähnlich, Ludwikowice, glaube ich, heißt dieser, so ein kleineres Dorf, das war so in der Gegend gewesen, inzwischen ja alles Polen. Da in diesem Gebirge muss wohl sehr viel stattgefunden haben. Da muss es sehr viele kleinere Anlagen gegeben haben, die auch sehr gut sichtgeschützt waren. Man hat da oft dann Pflanzen und Bäume drüber wachsen lassen. Also man hat Bunker gebaut und drauf wiederum Pflanzen entstehen lassen, die dann das Ganze geschützt haben vor Sicht und so, dass es, wenn Flugzeuge drüber geflogen sind, haben die oft da gar nichts gesehen davon, dass da unten eine Anlage ist. Da muss es also mehrere Anlagen dort gegeben haben und auch inzwischen noch geben, die man besichtigen kann. Riesige Stollen müssen da unterirdisch vorhanden sein, die da miteinander oft auch verbunden waren, die ganzen Anlagen. Und eine von diesen Anlagen, da soll eben da möglicherweise auch Projekt Glocke entstanden sein in den unterirdischen Stollen, dass es dort gebaut worden ist. Und im Freien gab es da, oder gibt es auch immer noch so eine Anlage, die sehr seltsam wirkt, wo es da eben die Spekulationen gibt, dass dort möglicherweise die Glocke auch getestet worden ist oder zumindest das Flugobjekt, in der die Glocke verbaut gewesen ist. Das ist inzwischen ist es so ein Museum, das Molke oder Mölke-Museum wird es genannt. Also es gibt da die Sprache vor Ort. Das ist, glaube ich, Mölke. Bei uns, glaube ich, heißt Molke. Und das kann man sich also auch anschauen. Es sieht aus wie so eine Art, ja, wie soll man sagen, es ist so eine Art Ringkonstruktion. Ne? Es ist, steht im Freien draußen und ist ein, wie so ein großer, riesiger Ring aus Mauern, ist aber alles durchlässig, auch oben offen. Und keiner weiß so richtig, was das für Nutzen gehabt haben soll. Und es gibt eben die Spekulationen, dass dieses Konstrukt so die Haltevorrichtung für die Glocke war, dass die in der Mitte dann positioniert worden ist an Seilen oder an Drähten und dass sie dann da drinnen ihre Experimente gemacht haben im Inneren, dass sie dann rotiert hat, dass sie dann geschwebt ist oder auch, wie gesagt, einen Zeittunnel aufgemacht hat. Also diese Anlage, die gibt es, die kann man sich auch anschauen und wie gesagt, in diesem Gebirge sollen viele solche Experimente an angeblichen Wunderwaffen oder an sonstigen Konstrukten, die die Nazis damals so entwickelt haben, stattgefunden haben.
Jetzt so viel spekuliert, es gibt wirklich so viele Spekulationen und es gibt extrem wenig Handfestes, wenn man es überhaupt so nennen kann. Es ist wirklich die Abwesenheit von dokumentarischen Beweisen, die ist wirklich auffällig, ne? Und es ist ungewöhnlich, da die Deutschen normalerweise vieles aufgezeichnet hatten und dokumentiert hatten.
Ja, das ist ja wahrscheinlich alles auch damals in die Hände der Amis gefallen, der größte Teil. Also was nicht weggeschafft worden ist, da gibt es ja, haben wir ja am Anfang schon mal gesagt, es gab ja die Gerüchte, dass sich die Nazis abgesetzt haben, zumindest die Hochrangigen. Entweder Antarktis, kennen wir ja, Neuschwabenland, oder nach Argentinien oder sonst wohin, ne, in andere Dimensionen vielleicht auch. Diese Gerüchte gibt es ja, dass sie dann ihre Wissen mitgenommen haben, ihre Aufzeichnungen von wichtigen Experimenten oder eben, dass die Amis da an einiges rangekommen sind und sich dann eben unter den Nagel gerissen haben und dass viele der heutigen UFOs, die wir so kennen und die gerade in den USA verstärkt auftreten, dass die oft auf Grundlage des damaligen Wissens der Nazis entstanden sind. Also da gibt es ja auch so, ne? Woher dann wiederum die Nazis ihr Wissen hatten, da geht ja die Meinungen auch wieder auseinander. Da glauben ja auch viele, dass die mit Außerirdischen kooperiert haben damals, dass also die Deutschen mit die ersten waren, die überhaupt mit Außerirdischen in Kontakt standen und mit denen Abkommen getroffen haben. Das Aldebaran-System wird ja immer wieder genannt, in Verbindung mit der Friel- und Thule-Gesellschaft. Die Friedel-Gesellschaft, die also hauptsächlich von Maria Orsic, so eine, auch so eine legendären Gestalt, von der man nicht weiß, ob es die wirklich gab oder nicht, die dann mit einigen Frauen sich da zusammengeschlossen haben, die Friedel-Gesellschaft gegründet haben und die dann auf telepathischen Wege angeblich Kontakt mit den Aldebaranern aufgenommen haben, die wiederum Bauanleitungen durchgegeben haben für den Bau von Fluggeräten, die Jenseitsflugmaschine zum Beispiel, mit der dann angeblich auch Flüge zum Aldebaran-System stattgefunden haben. Und das glauben auch viele, dass sich vielleicht möglicherweise diese Leute dann abgesetzt haben nach Kriegsende zum Aldebaran und dort verschwunden sind, weil auch von Maria Orsic ist wie von Hans Kammler irgendwann kurz nach Kriegsende nichts mehr zu hören. Die waren verschwunden, gibt keine weiteren Aufzeichnungen mehr. Man fragt sich also, wohin die alle entschwunden sind.
Es klingt schon echt abgefahren, ne? Aber wer weiß, nichts ist unmöglich, ne? Also, es gibt Quellen, die behaupten, das habe ich gelesen, dass diese modernen Berichte über die Existenz der Glocke auf angeblichen Gesprächen eines Autors, ein Buchautor, mit einem polnischen Geheimdienstoffizier beruhen. Und dieser Offizier hat angeblich Zugang zu geheimen Dossiers diesbezüglich. Aber das ist auch alles nur so, das sind vage Aussagen, die auch, der erzählt das so, der eine erzählt das so. Aber angeblich ist der Ursprung dieser modernen Evidenz, diese angeblichen Beweise, die man jetzt hat, stammen angeblich von einem polnischen Geheimdienstoffizier. Woher der das dann wiederum haben will, keine Ahnung. Interessant das du dann auch angesprochen hast jetzt, wo angeblich dann diese Technologie herkommen soll, das ist ganz interessant. Das führt einen ja automatisch vielleicht sogar zu diesem Keksburg-UFO-Vorfall, von dem du gesprochen hast, eingangs. Oder man könnte auch darüber nachdenken, es gab ja, es fällt mir gerade so ein, es gab ja diesen UFO-Vorfall 33 in Italien. Die angebliche Landung eines UFOs in Italien unter dem Mussolini-Regime damals. Da, das soll angeblich ja gelandet sein, so ein Flugobjekt, und es gab eben auch Bergung von Insassen und so weiter und so fort. Das erinnert auf jeden Fall stark an den Roswell-Vorfall. Wer weiß, wenn das wirklich ein Ding ist, dieser Vorfall, vielleicht kann man das auch damit in Verbindung bringen, das Ganze, ne?
Ja, also ich meine, wir wissen ja aus Aufzeichnungen, 33 wird als einer der ersten Fälle genannt, wo angeblich dann UFO geborgen worden ist, und der Vatikan hat es angeblich dann auch an die Amerikaner abgegeben. Die haben das dann in Besitz genommen und haben es mit in die USA genommen und dort versucht zurückzuentwickeln, Reverse Engineering, und da ihre eigenen Geräte draus zu erschaffen. Für die meisten oder 47 so der Startschuss. Die wissen gar nicht, dass es davor schon sowas mal gegeben hat. Jeder glaubt, dass 47 so mit der Kenneth-Arnold-Sichtung das Ganze anfing, und dann kurz drauf dann der weltbekannte Roswell-UFO-Absturz, der das Ganze ja erstmal so richtig vorangetrieben hat, die ganze UFO-Geschichte. Aber ich meine, wenn wir in der Geschichte zurückgehen, das haben wir ja schon so oft besprochen, da gibt es ja Aufzeichnungen, auch in der Bibel und alten Bauwerken, wo dann irgendwelche UFOs zu sehen sind, die da eingraviert sind und so. Also das scheint schon ein sehr altes Thema zu sein. Wir glauben immer nur, dass es vielleicht im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts seinen Ursprung hatte oder dann erst so richtig bekannt wurde. Aber das scheint schon wesentlich älter zu sein. Also wenn tatsächlich Besuche von außerirdischen, innerirdischen, multidimensionalen Wesen, was auch immer, wir müssen da ja inzwischen immer ein bisschen weiterdenken und uns nicht von dieser Alleintheorie, dass es Außerirdische sein könnten, von einem anderen Planeten ein bisschen entfernen. Es gibt ja inzwischen sehr viele Theorien, was die sein könnten. Wahrscheinlich trifft alles ein bisschen zu. Aber dieses Thema scheint schon sehr alt zu sein. Also wenn wir da Besuch hatten und Kontakt hatten, dann ist es wahrscheinlich was, was sehr weit schon zurückgeht. Atlantis zum Beispiel wird ja auch spekuliert, dass es ja Wesen von einem anderen Planeten gewesen sind, die sich hier angesiedelt haben. Dass der Mars früher besiedelt gewesen sein soll, vermutlich dann die Vorfahren von uns. So kann man es zumindest mal spekulieren. Also ich glaube, das UFO-Thema geht sehr weit zurück, aber wenn wir wirklich dann von der Moderne ausgehen, dann ist so 33 so der Startschuss gewesen, so ungefähr, mit dem ersten UFO-Absturz offensichtlich. Und dann ging es halt so immer weiter. Und klar, natürlich, wenn das sowas geborgen wird, ob die jetzt absichtlich abgestürzt sind, diese Theorie gibt es ja auch, das haben wir ja immer wieder, dieses Thema, können UFOs abstürzen oder nicht, ne? Ist ja immer so dieses Streitthema so ein bisschen. Viele glauben ja, dass die absichtlich hier hinterlegt worden sind, diese Fluggeräte, damit wir die finden und damit wir sozusagen die rückentwickeln können, warum auch immer, um uns voranzubringen, aber nicht so direkt, sondern so uns so ein bisschen hinzustoßen zu dem Ganzen, und wir sollen selbst drauf kommen. Oder ob es da jetzt Abkommen gab, das ist halt jetzt die Frage. Diese Geschichten kursieren halt immer wieder, dass Regierungen mit Außerirdischen oder was für Wesenheiten auch immer da in Kontakt standen und Wissen bekommen haben, Technik bekommen haben, im Austausch dafür, wer weiß, was wir dafür gegeben haben, vielleicht die Erlaubnis, Menschen entführen zu dürfen, an denen rumexperimentieren zu dürfen, Bodenschätze von der Erde nehmen zu dürfen, was auch immer. Und die Deutschen scheinen da halt mit so die ersten gewesen zu sein, die diese Abkommen hatten. Die Amis haben es angeblich am Anfang abgelehnt, die wollten das nicht, und die Deutschen haben aber dieses Abkommen getroffen in der Kriegszeit. Und haben daraufhin dann ihre ersten Fluggeräte bauen können. Gibt ja mal wieder diese Foo Fighter auch, von denen ja auch keiner so richtig weiß, was das sind. Die haben ja offensichtlich nicht in den Krieg eingegriffen, aber sind immer wieder um Flugzeuge herumgeflogen, haben aber offensichtlich nicht geschossen oder irgendwie feindlich agiert, waren mehr so wie Beobachter. Da weiß man jetzt auch nicht, ob das schon frühe Entwicklungen der Nazis gewesen sind oder ob das jetzt eine andere Spezies gewesen ist, die da einfach sich den das Ganze ein bisschen vom Nähern betrachtet haben. Und dann eben gibt es die Geschichte eben, dass die Deutschen dann aufgrund dieser Abkommen neben dem Kriegsgeschehen eben diese Fluggeräte so entwickelt haben, diese sogenannten UFOs. Und dieses Wissen haben sich dann die Amis nach Kriegsende einverleibt, weil sie sich die Wissenschaftler geholt haben, weil sie sich die Aufzeichnungen geholt haben oder weil sie eben dann auch selbst Kontakte hatten.
Ich finde das sehr interessant. Die Foo Fighters ist auch ein ganz interessantes Thema. Ich hatte dazu einen Podcast auf Englisch. Ich habe leider vergessen, mit wem. Ich glaube, ich muss man auch mal irgendwo in den Fluss schmeißen, damit ich mir was merke nach dem Podcast. Aber das war eine spannende Folge. Die werde ich vielleicht mal hier dranhängen. Du hast. Wir haben über die Glocke gesprochen und da fällt mir noch ein, dass es da angeblich einen Treibstoff gab namens Serum 525. Serum mit Z. Serum, glaube ich, noch, nicht Serum.
Serum mit X am Anfang.
Xerum.
Serum, ja.
Serum, okay. Und das war auch bekannt als rotes Quecksilber, glaube ich.
Ja, es war auf Quecksilber basiert, ja.
Ist das, genau, das ist die Frage, weil wir jetzt gerade ein bisschen so über die Verbindung mit außerirdischem Leben etc. diskutieren. Das ist schon das, was hier hergestellt worden sein soll, oder?
Ja. Das schon, ja. Also das ist schon, aber woher natürlich das wiederum kam, ist eine andere Frage. Wir wissen ja nie, ob dieses Wissen von solchen Speziallegierungen oder Spezialentwicklungen, ob die nicht trotzdem einen anderen Ursprung haben, ne, der nicht von der Erde kommt oder zumindest nicht von oberhalb der Erde. Aber ja, das scheint schon. Ich meine, Quecksilber kennt man ja jetzt kein Produkt, was jetzt irgendwie nicht auf der Erde vorkommt. Dementsprechend ist es halt, aber woher das Wissen kam, um das so zu entwickeln, dass es dann als Antriebsmaterial oder als Antrieb für diese Glocke fungiert hat, das weiß ich natürlich auch nicht. Es kann natürlich sein, dass ihnen da jemand gesagt hat, wie sie das bearbeiten sollen, was sie da genau zusammenmixen sollen, damit so eine Substanz rauskommt, die dann eben geeignet ist, um die Glocke das machen zu lassen, für was sie geschafft worden ist. Entweder als Zeitmaschine eben oder als Antigravitationsantrieb. Na, ich meine, dieses Wissen kommt ja nicht so urplötzlich bei jemandem. Es ist ja nicht ein Wissenschaftler, der sitzt zu Hause und doktert ein bisschen rum und experimentiert ein bisschen rum und dann plötzlich hat er die grandiose Idee, eine Zeitmaschine bauen zu können, sondern irgendwo, ja, woher kommt so ein Wissen? Das ist ja immer das große Rätsel. Woher kommen diese Innovationen, die urplötzlich dann auftauchen? Kommt es wirklich aus einem Kopf von einem Wissenschaftler oder wurde ihr danach geholfen? Ne?
Ja. Und wie wurde das Ding betankt? Wie viel hat man da gebraucht, wenn man mit dem Ding sich auf eine Zeitreise begibt?
Tja.
Ist irgendwo und du hast das Zeug nicht mehr zur Verfügung, stehst du da und hast den Hut auf. Vorhin hast du gesagt, es wird ja spekuliert, ob vielleicht die, bleiben wir jetzt mal bei der Theorie, dass Außerirdische vielleicht von Planet XY kommen und uns vielleicht mal, du hast es vorhin genannt, absichtlich, dass sie absichtlich abgestürzt sind, uns vielleicht so ein paar Hinweise hinlegen und sagen, hier, wir geben den primitiven Affen da unten ein bisschen was, können sie ein bisschen forschen und dann können sie sich langsam rantasten und sich immer weiterentwickeln. Die Idee, klar, die ist bekannt. Auf der anderen Seite sagen die Leute, dass sie schon lange hier sind, schon seit Ewigkeiten sind sie hier, arbeiten sogar mit diversen Regierungen zusammen und es gibt Abmachungen, dass sie Menschen entführen dürfen und vielleicht auch stecken, die auch hinter diesen Cattle Mutilations, diesen Tierverstümmelungen. Was weiß ich nicht alles. Es beißt sich so ein bisschen. Ne? Die einen sagen, hey, die legen uns mal so ein paar Hinweise hin ab und zu. Wir müssen selbst drauf kommen. Auf der anderen Seite heißt es, wir arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren zusammen mit den Wesen. Weiß nicht, was da für mich logischer klingt. Ich finde die Idee ganz gut, dass man uns ab und zu mal so ein paar Hinweise gibt und uns langsam anstupst, sodass wir uns selbst rantasten müssen. Ganz, ganz langsam, ganz vorsichtig über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Die Idee finde ich gut. Habe ich auch schon oft in der Science Fiction gelesen, in Perry Rhodan-Romane. Da gibt es einen ganz speziellen, glaube ich, heißt, glaube ich, der Prophet der Sterne, so ein kleines Taschenbuch aus der Perry Rhodan-Reihe. Und da wird ein Offizier eben ja, über viele Jahre und Monate trainiert, dass er eben sich da anpasst an die Bevölkerung auf einem Planeten, der in ja, sehr frühen Stadium ist sozusagen und der führt die dann auch so langsam über viele Jahre, über sehr viele Jahre an moderne Technologie und diese ganzen Sachen ran. Also die Idee gefällt mir ganz gut, dass es so ist. Ich kann da nicht drauf einsteigen, dass es vielleicht irgendwo schon Abmachungen mit Aliens gibt und dass die zusammenarbeiten und dass die irgendwo in irgendeinem Bunker sich treffen und sich die Hände schütteln und das übersteigt ein bisschen so meinen Horizont, ehrlich gesagt.
Ja, deswegen denke ich, sollten wir uns auch auf jeden Fall von der Idee verabschieden, dass es eine Erklärung gibt. Das ist, ne, das, also ich glaube, wir haben hier wirklich mit einem Mischmasch aus ganz vielen verschiedenen Realitäten zu tun. Also ich denke, wir haben es hier einerseits möglicherweise mit echten Besuchern von anderen Planeten zu tun, die unseren Planeten besuchen, so wie wir es auch tun würden. Vielleicht da auch mal Forschungen betreiben, was auch immer. Dann denke ich, haben wir es auch mit möglicherweise mit interdimensionalen oder multidimensionalen Wesen zu tun, die neben uns existieren und die Möglichkeiten haben, in unsere Welten einzudringen. Und ich glaube auch, dass wir es mit Innerirdischen auch zu tun haben könnten. Das ist immer wieder beim Thema, das du so gerne magst, Reptiloide zum Beispiel oder so, ne? Und ich glaube auch, eine vierte Theorie trifft genauso zu, dass wir es auch möglicherweise mit Zeitreisenden zu tun haben. Und ich glaube, die hätten am meisten Interesse daran, uns anzustupsen. Denn wenn wirklich manche dieser Besucher wir sind, nur in der Zukunft, also so wie irgendwann mal der Mensch aussehen wird in der Zukunft, dann haben die natürlich das größte Interesse, seine Spezies voranzubringen, um überhaupt erst dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und deswegen kommen die dann vielleicht zurück aus ihrer Zeit in unsere und geben uns dann eben die notwendigen, das notwendige Wissen, die notwendigen Mittel, damit wir uns entsprechend entwickeln können, um erst zu dem werden zu können, was sie ja dann sind. Also das ist ja wieder dieses Zeitparadoxon-Geschichte. Das ist dann wieder ein bisschen verwirrend, das Ganze. Aber das macht für mich dann auf meisten Sinn, dass das solche wären, dass es Zeitreisende wären, die uns Wissen geben. Eine andere Spezies, da ist immer so die Frage, warum machen die das, ne? Ich meine, es gibt dann die Leute, die sagen, ja, man will uns Menschen in die galaktische Konföderation mit reinnehmen. Dazu müssen wir aber erst einen gewissen Stand erreichen und deswegen wird uns da Unterstützung gegeben, damit wir aufsteigen können, damit wir vorankommen, um dann irgendwo Teil dieses großen Kollektivs zu werden. Ja, klar, macht auch einen gewissen Sinn, wenn es das wirklich gibt. Das ist ja mal dahingestellt.
Ja, damit habe ich große Probleme, wenn ich ehrlich bin. Ich gönne jedem seine Ansicht und seine Ideen und vielleicht seinen Glauben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so etwas wie eine galaktische Föderation gibt. Das glaube ich nicht. Das klingt mir zu sehr nach Science Fiction. Aber wer weiß, vielleicht ist es doch so. Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß es ja nicht. Ich denke, wenn wir über diese Abmachungen sprechen, dass Menschen entführt werden dürfen und Tiere und dieses ganze Material gesammelt werden darf, wenn ich eine hochentwickelte Spezies bin, die von was weiß ich wo kommt und bin den Menschen Tausende, im Zweifel sogar Millionen Jahre voraus, dann hole ich mir, was ich brauche. Dann frage ich die doch nicht da unten. Wozu soll ich mir da die Erlaubnis holen? Weiß nicht, ob da Anstand und Moral vorhanden sind wie bei uns, dass man sagt, jetzt frage ich doch mal, ne? Aber was mache ich denn, wenn die Nein sagen, wenn die Menschen sagen, nö, kriegst du nicht, ne? Kannst du nicht irgendwie einfach Menschen entführen? Das geht doch nicht. Was mache ich dann? Fliege ich dann wieder weg und sage, okay, dann, na gut, dann lass ich es bleiben. Ich denke, dass es viel Leben im Universum gibt. Davon bin ich wirklich überzeugt. Ich denke aber, dass es oftmals vielleicht auch sehr weit auseinander liegt und dass man sehr genau suchen muss und sehr, 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 sehr lange suchen muss und dass auch andere Wesen von anderen Planeten sehr lange suchen müssen und vielleicht mussten, wenn sie uns schon kennen, bis sie uns gefunden haben und alleine deswegen schon zugreifen, wenn sie was finden und nicht um Erlaubnis fragen und irgendwelche Abmachungen treffen. Denn ja, das haben wir schon so oft gesagt. Viele sagen, es ist logisch, viele sagen, es ist nicht logisch. Wenn uns jemand 1 Million Jahre voraus ist, dem kannst du nichts anbieten, was er nicht schon hat. Oder, weißt du, das ist für mich, für mich macht das keinen Sinn, wenn wir jetzt bei der Theorie bleiben, dass sie wirklich von woanders kommen, von einem anderen Planeten kommen, aus einem anderen Sternensystem, dann macht es für mich wenig Sinn, das Ganze.
Kommt natürlich darauf an, was für eine moralische Gesinnung diese Wesen haben, ne? Ich meine, das ist natürlich auch mal, wir dürfen nicht mal davon ausgehen, dass jede Spezies so gestrickt ist wie der Mensch. Wir Menschen wären mit Sicherheit so. Wir sind ja auch so. Wenn wir was Neues sehen, dann wird das immer alles gleich erstmal ohne zu fragen genommen. Ich meine, die Missionare und was auch da alles schon auf der Erde passiert ist, wenn da irgendwelche Urvölker entdeckt worden sind, die wurden ja mit brachialer Gewalt mit meistens dann niedergemetzelt oder unterjocht. Also der Mensch, kann ich mir schon vorstellen, wir raus ins Universum fliegen und andere Planeten, belebte Planeten entdecken. Wir gehen dahin und gehen mit brachialer Gewalt vor und nehmen uns einfach, was wir wollen. Aber es muss ja nicht jede Spezies so eingestellt sein wie der Mensch. Es ist ja immer so eine moralische Grundgesinnung, die man vielleicht hat. Es kann also schon sein, dass es dann natürlich Spezies gibt, die in denen ihrer Natur es einfach nicht liegt, andere zu invasieren, also eine Invasion durchzuführen und andere zu unterjochen und zu versklaven. Die kennen sowas vielleicht gar nicht, so dieses, ich muss jetzt was haben, dieses Besitztümer anhäufen und dieses Machtstreben. Vielleicht sind die ganz anders eingestellt. Vielleicht, wenn die wirklich einen neuen Planeten entdecken, der belebt ist, dann gehen die da nicht hin und wollen, dass sich alles nehmen oder wollen jetzt die zu Sklaven machen, sondern die wollen die wirklich kennenlernen, die wollen gucken, wie leben die, was machen die. Also ich denke schon, dass es auch da Unterschiede gibt. Wahrscheinlich im großen, weiten Universum wird es bösartige Wesenheiten geben, die vielleicht mehr so sind wie der Mensch, um es jetzt mal wirklich mal so zu sagen, weil ich halte nicht grundsätzlich die menschliche Spezies für bösartig. Ich denke, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir alle sehr gutmütig, aber wir werden halt dazu gemacht durch wahrscheinlich eben böse Mächte im Hintergrund, die halt nichts Gutes anstreben und die machen uns ein bisschen dazu durch diesen Konsumwahn, dieses Streben nach Geld und Macht und Reichtümern und Besitztümern, werden wir halt so, ja, vom Charakter her ein bisschen dazu gemacht, dass wir ein bisschen in die bösartige Richtung gehen, um dieses Wort jetzt mal zu benutzen, auch wenn es Menschen vielleicht von sich selber nicht behaupten würden, aber ich glaube, dass die Spezies Mensch, so wie sie momentan ist, jetzt nicht unbedingt grundsätzlich als was total Liebenswertes bezeichnet werden kann. Grundsätzlich sind wir es wahrscheinlich schon, wie ich sagte, aber wir werden halt dazu gemacht. Und andere Spezies kennen vielleicht das gar nicht, dieses Geldsystem, dieses Kapital- und Machtsystem. Und das haben die gar keinen Grund, vielleicht jetzt jemanden zu unterjochen oder jemanden Böses zu tun. Also da müssen wir, denke ich, schon unterscheiden, dass es verschiedene Spezies einfach auch geben wird, auch im Universum. Und vermutlich haben wir da auch mit verschiedenen Rassen schon zu tun gehabt. Wird ja auch immer wieder berichtet, dass es eben Rassen gibt, die uns gut gesinnt sind und welche, die uns böse gesinnt sind. Und möglicherweise führen die auch irgendwie so einen internen Krieg miteinander. Und die einen wollen das, die anderen wollen das. Die einen wollen uns Wissen geben, weil sie uns gut gesinnt sind, weil sie wollen, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Andere wollen uns vielleicht gar nichts geben. Die wollen uns einfach nur beherrschen. Also, wie ich es am Anfang schon sagte, ich glaube, wir müssen diese eine Theorie vergessen. Also, dass es nur eine Erklärung für was gibt. Es gibt wahrscheinlich ein riesiges Spektrum an Erklärungen.
Vielleicht hast du recht und wir werden so ein bisschen dazu gemacht. Wir sind ein bisschen kriegerisch, ein bisschen auf Krawall gebürstet. Mich hat man als Kind schon vor den Fernseher geguckt und ich musste mir anschauen, wie Roadrunner dem Kojoten einen Amboss auf den Kopf geschmissen hat und damit davongekommen ist. Wer weiß, vielleicht ist das schon Teil des Trainings gewesen. Ich denke aber, dass vielleicht Moral und Anstand all diese Dinge bei einer hochentwickelten außerirdischen Spezies, die uns sehr weit voraus ist, sagen wir einfach mal 1 Million Jahre jetzt, dass die da keine Rolle mehr spielt. Moral und diese ganzen Geschichten, Anstand. Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. Ich glaube, das gibt's dann nicht mehr. Glaube ich. Muss nicht jeder derselben Meinung sein. Ich glaube, das gibt's nicht mehr. Ich glaube, dass du einen gewissen Entwicklungsstand, einen wissenschaftlichen Entwicklungsstand nur erreichen kannst, wenn du davon ablässt. Wenn das nicht mehr vorhanden ist. So, die Beispiele gibt es ja im Kleinen schon hier auf der Erde. Wie viele medizinische Erkenntnisse wurden erreicht, indem man Tiere eben gequält hat? Tierversuche. Und Menschen. Also, wir sind ja vorhin gerade bei dieser furchtbaren Zeit gewesen in unserer Geschichte. Und in dieser schlimmen Zeit gab es auch wahnsinnig schreckliche Experimente an Menschen. Sehr schlimme Experimente an Menschen, aus denen interessante Erkenntnisse gewonnen wurden, aber die dann später glücklicherweise trotzdem dann anderen Menschen geholfen hatten. Natürlich, wie diese Erkenntnisse erlangt wurden, ist natürlich furchtbar und ist schrecklich und ist absolut zu verurteilen, aber das ist Wissenschaft manchmal. So sehe ich das. Hätte man unter dem Schirm von Anstand und Moral gehandelt, gäbe es viele Erkenntnisse gar nicht. Dann kann man sich natürlich fragen, lässt man es trotzdem bleiben oder macht man es? Das ist eine schwierige Frage und die kann und will und darf ich gar nicht beantworten, weil ich da überhaupt keine Ahnung davon habe. Ich will mir auch gar nicht für mich selbst überlegen, was da die richtige Antwort ist, ehrlich gesagt. Ich da gar keine dunklen Seiten aufschlagen, aber ja, ist schwierig, ne? Also es ist aber so. Viele Sachen wurden eben nur gewonnen, viele Erkenntnisse wurden nur gewonnen, dadurch, dass man eben Anstand und Moral beiseite gelegt hat und sich abtrainiert hat. Und ich denke, dass es genauso sein wird bei einer außerirdischen Spezies. Wenn die uns 1 Million Jahre voraus sind, dann interessiert die Anstand und Moral, alles interessiert nicht mehr. Die kommen nicht hergeflogen, wollen sich ein paar von uns schnappen und dann sitzen drei hinten im UFO bei dir und sagen, ach, die tun mir aber leid, lass mir es lieber bleiben. Dann überlegen die, machen den Sitzkreis und überlegen, ob sie es doch machen oder nicht. Das glaube ich nicht. Die handeln dann vielleicht absolut logisch und tun das, was nötig ist für das, was eben gerade gefordert wird. So stelle ich mir das vor.
Ja, da können wir jetzt eigentlich wieder direkt die Brücke zur Projektglocke wieder schlagen. Denn gerade wenn man jetzt aufs Moralische wieder eingeht und was man alles tut, um gewisse Erkenntnisse zu erlangen, war ja bei Glocke dann offensichtlich ja auch so. Denn wie ich es ja vorhin schon erzählt habe, scheinen ja die Mitwirkenden entweder schon beim Bau und beim Experimentieren an der Glocke entweder schwer krank geworden zu sein, sich stark verletzt zu haben oder dann halt eben aufgrund dieser Verstrahlung dann möglicherweise auch relativ schnell verstorben zu sein oder wurden eben im Anschluss ermordet, damit sie kein Wissen weitergeben können, damit man also offensichtlich zu diesen Erkenntnissen erlangt, was diese Glocke möglicherweise konnte, mussten halt sehr viele Menschen offensichtlich da ihr Leben lassen, ne? Die Frage ist dann, hat man damit wirklich eine Zeitmaschine erschaffen und hat es in Kauf genommen oder Antigravitationsfluggerät erschaffen und hat in Kauf genommen, dass eben viele Menschen sterben. Man weiß ja eben, dass in der Nazi-Zeit auf Menschenleben ja geschissen wurde. Also im Prinzip, da wurde jeder, der nicht gespurt hat, der den Wehrdienst verweigert hat oder was auch immer, der wurde direkt an Ort und Stelle einfach erschossen. Das hat niemanden gejuckt damals. Das war einfach so. Na, da haben also genug Leute auf der Straße miterleben müssen, wie irgendeiner, der einfach sich nicht so ganz benommen hat, einfach erschossen wurde. Das war da einfach gang und gäbe. Dementsprechend hat man auch auf Soldaten ganz besonders geschissen, denn das war Kanonenfutter gewesen und auf Wissenschaftler konnte man anscheinend auch gut verzichten, wenn man die dann beseitigt hat, nachdem die ihre Arbeit erledigt hatten. Na, also es war viel wichtiger, diese Geheimnisse, dieses Wissen in einem ganz kleinen Kreis zu halten, als das Risiko einzugehen, dass dieses Wissen vielleicht an die Feinde oder sowas gelangt. Und wenn da wirklich damit eine Zeitmaschine erschaffen worden ist, was ich ja am spektakulärsten fände als Erklärung für die Glocke, ich meine, ob es jetzt eine Waffe, das fände ich am uninteressantesten wieder, ne? Alles zu einer Waffe zu machen, das mag ich gar nicht. Wenn es ein Antigravitationsfluggerät war, also eine Art Raumschiff war, ist es schon sehr interessant. Aber noch interessanter wäre natürlich die Theorie mit der Zeitmaschine. Also wenn man das wirklich dann damals schon entwickelt hat, man muss hier überlegen, wir reden hier von der Zeit von den 50ern, ne? Das ist ewig her. Und wenn man da so also schon eine Zeitmaschine erschaffen hat, mit der man tatsächlich Raum und Zeit krümmen konnte und damit auch in andere Dimensionen, in andere Epochen reisen konnte, dann ist das schon Wahnsinn. Da müssen wir uns überlegen, was heutzutage möglich ist. Ne? Dann, also Project Stargate und so weiter, was es da so alles gibt, wo wir auch darüber spekulieren oder auch das Montauk-Projekt, wo ja auch mit Zeitreise war. Da wird immer spekuliert, ja, gab es denn das? Gibt es doch gar nicht, Zeitreisen, alles Science Fiction. Aber wir reden hier von einer Zeit, die liegt jetzt fast 80 Jahre zurück. Also, wenn es da schon möglich war, mein lieber Herr, was die dann möglicherweise damit auch ja machen konnten. Ich meine, wenn du die Macht über Raum und Zeit hast, du kannst ja dann immer schauen, wie entwickelt sich irgendwas. Ja, das ist ja nichts mehr dem Zufall überlassen. Dann können die Herrscher dieser Möglichkeiten, dieser Maschinen, können ja im Prinzip jede Eventualität durchspielen. Sie können sich anschauen, was passiert, wenn ich das und das mache. Dann gehen sie einfach mit der Zeitmaschine hin, gucken sich an, wie sich das dann entwickelt und können dann entscheiden, gehe ich diesen Weg weiter oder schlage ich einen anderen Weg ein. Du hast ja dann gar keine Chance mehr gegen diese Menschen, die über diese Macht verfügen. Ja, die können ja mit dir oder mit uns hier tun und lassen, was sie wollen. Sie können jede Szenario so entstehen lassen, wie sie es möchten. Also allein unter der Voraussetzung, dass man Zeit verändern kann, dass man neue Zeitstrahlen entstehen lassen kann durch Einwirkung. Das ist ja auch wieder so ein Streitthema bei Zeitreisen. Kann man überhaupt wirklich irgendwas verändern, dieses sogenannte Paradoxon? Könnte man durch Eingreifen wirklich die Zeit wirklich verändern oder geht es gar nicht? Würden sich da neue Zeitstrahlen entwickeln? Das ist ja diese alte Streitthema, diese Theorien, die es da gibt. Aber falls es möglich ist, dass man durch Einwirkungen die Zeitachsen verändern kann, dann, wie gesagt, ist denen ja so eine Macht gegeben, bei denen geht ja dann nichts mehr schief. Na, dann können wir ja tun und lassen, was wir wollen. Wir haben niemals eine Chance gegen die Eliten oder wen auch immer, da vorzugehen oder die in die Schranken zu weisen, weil die alles so einstellen können, wie sie es brauchen, wie sie es haben möchten. Also es ist schon sehr spannend, dieses Thema, auch wenn es wirklich eine Zeitmaschine gewesen sein sollte. Und da kommen wir mal vielleicht auch dazu, warum es möglicherweise eine Zeitmaschine gewesen sein könnte. Es gibt einen Vorfall, den haben wir ja am Anfang eben schon kurz erwähnt, den Keksburg-UFO-Vorfall. Ich weiß nicht, ob den jetzt viele kennen. Das ist also ein UFO-Absturz gewesen, der eigentlich relativ prominent ist. Also wird schon in einem Atemzug auch mit Roswell und sowas genannt, auch wenn ihn jetzt vielleicht viele sagen, kommt mir jetzt gar nicht so bekannt vor. Aber ist schon ein relativ bekannter Vorfall. Und zwar ist der damals in Keksburg, Pennsylvania, in der USA, soll es passiert sein. Das war am 9. Dezember 1965. Und zwar in den Wäldern von Keksburg soll da irgendwas abgestürzt sein. Also Augenzeugen gibt es ja auch inzwischen noch genug, ist ja noch nicht so ewig her. Gibt auch genug Aufzeichnungen darüber. Da wurde eben in der Nacht, wurde von vielen Leuten so eine Art, ja, glühende Kugel gesehen am Himmel, die irgendwie runterkam. Man hat also zuerst natürlich an Meteoren oder sowas gedacht. Und es ist aber dann irgendwo in den Wäldern von Keksburg eben anscheinend reingestürzt. Da sind natürlich auch viele Anwohner dann direkt hin und haben sich das angeschaut. Und da gibt es eben auch Berichte, dass diese Zeugen ein UFO gesehen haben, also ein Objekt gesehen haben, was in den Boden auch reingestürzt war und drin steckte. Viele bezeichnen es bronzefarbenes und sah eben aus wie eine Eichel, wie eine Glocke. Eben diese Form gab, über die wir jetzt gesprochen haben, war so glockenförmig gewesen. Und das hat dann auch nicht lange gedauert. Da kam dann Militär. US-Militär hat das ganze Gebiet abgesperrt, großräumig, und keiner hat da mehr Zutritt gehabt zu dem Gebiet. Waren also da angeblich auch sehr aggressiv in ihrer Vorgehensweise, also durfte man sich absolut nicht nähern. Dann haben die das alles, das Gebiet abgesucht. Dann gibt es auch wieder Zeugenberichte, die sagen, sie hätten dann auch große Transporter wegfahren sehen. Die hatten eben so ein glockenförmiges Objekt da anscheinend drauf gehabt. Das Militär und die NASA haben aber im Nachhinein behauptet, ja, sie waren dort, sie haben das untersucht und abgesucht und hätten aber absolut nichts gefunden. Es war also offensichtlich nur ein Meteor gewesen, der dann halt verglüht ist. Und das haben die auch sehr lange aufrechterhalten, diese Theorie. Ich glaube, erst 2005 oder sowas ist die NASA dann mal hervorgekommen, weil immer wieder Fragen zu diesem Vorfall kamen und haben dann behauptet, ja, das wäre offensichtlich eine sowjetische Raumsonde gewesen, Satellit gewesen, was da abgestürzt ist. Also man hat schon gemerkt, plötzlich von gar nichts gefunden damals, war ja nur ein verglühter Meteor. Plötzlich war dann doch irgendwas runtergekommen. Ja, das erinnert einen wieder so ein bisschen an Roswell. Da war es allerdings andersrum gewesen. Da wurde erst behauptet in den Nachrichten, da wäre ein UFO, ein außerirdisches UFO abgestürzt, und das wurde dann relativ schnell wieder zurückgenommen, und dann hieß es dann, oh, ja, war nur ein Wetterballon gewesen, ne? Und dann irgendwann später war es dieses Mogul-Projekt gewesen, was ja so streng geheim war. Also man kennt diese Vorgehensweise ja, dass dann irgendwas ganz schnell abgetan wird, da ist gar nichts oder da ist, ne? Und dann ein paar Jahre später kommen dann nach und nach so langsam die Informationen raus, dass da doch irgendwas runtergekommen ist. Aber dann war es ja nur ein Satellit, ein Spionagesatellit und sowas. Das durfte man ja nicht sagen. Also man versucht dann natürlich mehr mit allen möglichen Mitteln da zu arbeiten, aber es gibt eben genug Zeugen, die damals vor Ort waren, die Bewohner eben von diesem Ort, die eben was ganz anderes sagen, dass sie eben dort ein glockenförmiges, bronzefarbenes Objekt gesehen haben, das direkt am Boden auch in der Erde drin gesteckt hat. Und da ist eben das Interessante, dass es diese Form eben, diese Glockenform. Und da bin ich halt eben, nicht nur ich, sondern es gibt eben auch andere, die schon auf diese Idee gekommen sind, dass es möglicherweise eine Verbindung geben könnte zwischen der Projekt Glocke aus der Nazi-Zeit und diesem Keksburg-UFO-Absturz. Denn wie gesagt, die Glocke ist ja verschwunden. Damals zusammen mit Hans Kammler auf Nimmerwiedersehen. Keiner wusste, wohin die abgehauen sind oder wohin diese Junkers 390, mit der sie damals weggeflogen sind, wo die Reise hinging. Und jetzt kommen wir mal zu der Theorie, dass es möglicherweise, also es gibt jetzt zwei Theorien, entweder dieses Keksburg-UFO war tatsächlich eine Nachbildung der Glocke gewesen. Das heißt, das Wissen ist damals tatsächlich zum Beispiel in die Hände der Amis gelangt, oder auch die Deutschen selber haben daran weiterentwickelt. Das kann ja genauso gut sein. Und das Keksburg-UFO ist tatsächlich ein Flugobjekt, das auf Grundlage der Glocke aus der Nazi-Zeit beruht. Das heißt, man hat es nachgebaut aufgrund der Pläne und so weiter. Oder es ist die Glocke selber, es ist die Glocke damals aus der Nazi-Zeit, die verschwunden ist. Und dann fragt man sich, warum tauchte plötzlich 1965 aus dem Nichts, aus dem Himmel plötzlich auf, glüht und stürzt ab? Da wäre jetzt dann diese Theorie vielleicht mit der Zeitmaschine. Also wenn man jetzt mal ganz weit das Ganze spinnt und sagt, Kammler ist vielleicht damals mit der Glocke selber verschwunden, hat sich also dann in die Glocke reinbegeben. Die Glocke war ein eigenständiges Flugobjekt, eine Zeitmaschine, unter der Prämisse jetzt, dass das gewesen ist, und ist dann in die Zeit entfleucht, in irgendeine andere Dimension, in irgendeine andere Zeit, und ist dann durch irgendwas 1965 plötzlich wieder in unserer Zeit aufgetaucht und eben abgestürzt in Keksburg damals. Also diese Theorie gibt es so ein bisschen, ne? Dass das möglicherweise, wenn es eine Zeitmaschine war, eben damals aus irgendwelchen Gründen 1965 wieder aufgetaucht ist und in unsere Zeit wieder eingedrungen ist und dann eben abgestürzt ist. Also, dass es tatsächlich diese Glocke war, die damals entwickelt worden ist von den Nazis, mit der möglicherweise Kammler verschwunden ist. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Theorie.
Ich finde auch die Idee mit der Zeitmaschine wirklich auch, wie du schon sagst, am spektakulärsten und am interessantesten. Auf der anderen Seite aber ist es auch die, die für mich am unvorstellbarsten ist. Und das ist deswegen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man eine solche Zeitmaschine bedienen sollte. Das Konzept der Zeit kommt ja von uns. Wir sagen, es ist, was weiß ich, Samstag, der 11.05.2024, 11.32 Uhr. Das sagen wir. Es ist kein kosmisches Gesetz. Wie beherrscht man die Zeit? Wie sagt man einer Maschine, einem physischen Objekt, flieg dahin oder dahin oder dahin? Und am besten noch um die Uhrzeit. Flieg zum 17. Januar 1962 zum Beispiel. Wie sage ich das der Maschine? Wie gebe ich das der Maschine ein? Wie bringe ich das der Maschine bei, dass ich genau an diesen Tag fliegen will? Die Zeit, das, was immer auch Zeit ist, Zeit haben ja wir erfunden, die Zeit benannt haben ja wir Menschen.
Benannt haben
Woanders
wir sie.
hat die Zeit vielleicht überhaupt keinen Namen oder keine Bedeutung. Wie erkläre ich das der Maschine, dass ich dahin will? Denn was immer auch Zeit ist, die wird nicht wissen, was ich von ihr will. Weißt du? Deswegen ist das für mich so unvorstellbar, dich da reinzusetzen in die Maschine und wie bei, was weiß ich, zurück in die Zukunft einzugeben, an welchen Tag ich will, und da fliegt mich das Ding dahin. Deswegen ist das Konzept der Zeitreise, und wenn ich das immer höre in verschiedenen Podcasts oder so, diesen kurzen YouTube-Videos, wenn es um Zeitreisen geht, um Zeitmaschinen geht, um angebliche Zeitreisen, muss man ja sagen, das ist das, was ich mich immer frage. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist für mich unvorstellbar. Klar, ich bin kein Wissenschaftler, vielleicht kann mir das jemand auch logisch erklären. Aber die Zeit, die wir so nennen, die weiß nicht, was wir von der wollen, wenn wir das da eingeben.
Ja, klar, die Benennung von Zeit, das haben wir entwickelt. Also, dass es jetzt Montag ist, dass es jetzt Januar ist und so weiter, das sind natürlich Dinge, die haben wir entwickelt. Aber dass unser Dasein voranschreitet und eine Vergangenheit hat, das ist ja was ja tatsächlich existiert. Das ist ja, streiten wir uns nur darüber, ob das alles gleichzeitig passiert. Ob also es gar keine Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft in dem Sinne gibt, sondern dass alles zur gleichen Zeit existiert. Aber irgendwas in der Form gibt es ja. Deswegen gibt es ja auch häufig diese Spekulationen bei diesen Projekten, Montauk und so weiter, Philadelphia-Experiment, was es da auch gab, dass man es gar nicht so kontrolliert machen konnte. Man ist dann, da muss man vielleicht wieder unterscheiden zwischen einer Zeitmaschine und einem Zeitportal. Diese Portale, glaube ich, kann man möglicherweise gar nicht kontrolliert jetzt irgendeine Zeit anstreben, in die man jetzt rein möchte, zum Zeitpunkt oder sowas. Das wird ja oft berichtet, dass von Zeugen berichten, die eben sagen, die bei diesem Montauk-Projekt zum Beispiel dabei waren oder Philadelphia-Experiment und was es da sonst so gab, dass man halt durch diese Portale durchgegangen ist. Man wusste aber nie, wo man im Prinzip landet. Man weiß nicht, in welchem Raum man landet, also an welchem Ort. Man konnte ja auch an einem Planeten landen. Man wusste nicht, zu welcher Zeit man landet. Deswegen war es auch ganz schwierig, dass die wieder zurückkamen. Also gerade beim Montauk-Projekt wurde oft gesagt, dass die Soldaten auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind, die da durchgeschickt worden sind. Weil die wussten nicht, wohin. Die sind einfach da durchgegangen durch dieses Portal und waren dann weg. Sie sind irgendwo gelandet und konnten dementsprechend dann auch nicht wieder in die gleiche Zeit zurück. Weil du brauchst ja dann wieder diesen, wie in Zurück in die Zukunft hast du ja gesagt, vorhin, man hat ja dieses genaue Uhrzeit und Tag eingegeben. Da hatte man die Möglichkeit, aber offensichtlich nicht. Ne, da ist man einfach durch und dann war man halt einfach irgendwo. Und dementsprechend konnte man auch nicht, wenn man von der Gegenseite wieder zurückgegangen ist, falls das Portal dort auch stabil war und man konnte wieder durchgehen, wusste man ja genauso nicht, wo man dann wieder landet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man exakt am selben Ort wieder gelandet ist und zur selben Zeit wieder gelandet ist, war anscheinend ziemlich gering. Und das war eben das Gefährliche auch. Bei Zeitmaschinen, die man konstruiert hat, könnte ich mir das schon vorstellen, dass man da vielleicht eine Zeit eingeben konnte. Denn wir sind ja nun mal, wir Menschheit leben ja nach Zeit. Wir haben das ja nun mal entwickelt, diesen Kalender und Uhrzeiten und so weiter. Und das wird ja wahrscheinlich auch so weitergehen erstmal. Wie lange wissen wir nicht, ob das irgendwann mal abgeschafft wird, können wir nicht sagen. Aber momentan sieht es so aus, dass die Menschheit erstmal so weitermacht mit Kalender, mit Uhrzeiten. Dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass man momentan, wenn man eine Zeitmaschine hat, auch eine Zeit in der Zukunft anwählen kann, die man direkt erreichen kann. Ob das so ist, weiß ich nicht, natürlich. Es kann ja sein, dass eine Zeitmaschine immer ein reines Glücksspiel ist, auch wenn du eine Maschine entwickelt hast und du kannst dann nie irgendwie fest eine Zeit eingeben. Und es ist immer Lotterie, wo du jetzt landest und wann du jetzt landest. Das ist ja ganz wichtig, ne? Ich meine, wie gesagt, wir reden da ja von verschiedenen Sachen auch, solche Zeitportale, Einstein-Rosenbrücke, wie man sie auch nennt, Wurmlöcher, die kann man ja offensichtlich nicht kontrollieren. Also da wird einfach ein Raum und eine Zeit gekrümmt, zusammengezogen, man geht durch und landet direkt in einer anderen Zeit und einem anderen Ort, wo auch immer das sein soll. Zeitmaschinen kann man ja, sind ja Erfindungen wiederum, sind ja Entwicklungen, die man baut. Wie die dann wiederum funktionieren, ob man da eine feste Zeit eingeben kann, das bleibt mal dahingestellt, das weiß ich natürlich auch nicht. Kann es natürlich sein, dass das da genauso nicht geht und dass man da einfach auf gut Glück kommt, wir beschleunigen jetzt einfach, das funktioniert ja wahrscheinlich durch Beschleunigung, also anders als ein Wurmloch, was eben wie eine Krümmung eben ist, das heißt, es wird ja nicht über Beschleunigung, sondern da geht man einfach von der einen Seite direkt, indem man den Raum verkrümmt hat und die Zeit gekrümmt hat, geht man einfach durch und ist direkt automatisch dann in dieser anderen Zeit, in dieser anderen Dimension. Bei einer Zeitmaschine scheint es ja auf Geschwindigkeit zu basieren. Zumindest ist so eine der Theorien, dass man einfach das so schnell beschleunigt, dass dann einfach die Zeit anders vergeht. Aber ob man das dann auch gezielt machen kann und sagen kann, ich möchte jetzt genau an dem Tag, zu der Uhrzeit jetzt, dass die Maschine wieder stoppt und ich dann da aussteige und bin jetzt dann am 12. August 2045 gelandet, das natürlich, das weiß ich natürlich auch nicht. Das ist jetzt wilde Spekulation. Vielleicht ist es, wie gesagt, immer eine Lotterie und das ist alles eine Glückssache. Und deswegen ist vielleicht auch diese Glocke, falls es das Keksburg-UFO war, eben da auch völlig unkontrolliert da 1965 da aufgetaucht. Ich glaube nicht, dass es gewollt war. Also wenn es jetzt die Glocke war und die Glocke war eine Zeitmaschine und man hat damit rumexperimentiert und man ist damit vielleicht 45 verschwunden irgendwo in einem Zeittunnel, dann hat man bestimmt nicht da drinnen eingestellt, ich möchte jetzt am 9. Dezember 1965 in Keksburg, Pennsylvania auftauchen und dort abstürzen, sondern da war das wahrscheinlich einfach Zufall, ein Unfall, was auch immer.
Das ist der Aspekt, der eigentlich fast immer ausgelassen wird, wenn man Geschichten über Zeitreisen und Zeitmaschinen hört. Ich glaube, ich stelle mir das unglaublich, ja, ich stelle mir das unwahrscheinlich vor, der Maschine überhaupt zu sagen, reise jetzt vorwärts oder reise rückwärts in der Zeit. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt kein Szenario, in dem ich mir das vorstellen kann, wie du der Maschine sagst, vorwärts in der Zeit oder rückwärts in der Zeit. Ich meine, wir wissen paar Dinge aus der Physik und aus der Wissenschaft. Wenn jetzt Menschen ins All fliegen, dass die anders altern als die Menschen auf der Erde. Klar, so ein bisschen wissen wir schon, in welche Richtung man sich bewegen müsste. Ich kann mir nicht vorstellen, trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, wie du der Maschine sagen sollst, alleine reise rückwärts in der Zeit oder reise vorwärts in der Zeit. Das ist für mich dermaßen unbegreiflich und ungreifbar. Deswegen ich finde das Konzept der Zeitreise wirklich interessant und wirklich spannend. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es wahr ist, dass es vielleicht irgendwann mal umsetzbar ist, wenn man es irgendwie clever nutzen könnte, wobei ich mir da auch kein Szenario vorstellen kann, in dem man es vielleicht clever nutzen könnte. Wenn du irgendwie den Weg gefunden hast, dich in so ein Ding zu setzen, das die Zeit beeinflusst, ich glaube, dann kannst du starten, aber dann kommst du nie wieder zurück. Dann könnte es sein, dass du vielleicht 1962 oder 65 war das, glaube ich, ne, in Keksberg landest. Durch Zufall. Du könntest aber auch vor ein paar Millionen Jahren landen auf dem Kopf von einem T-Rex oder in irgendeinem Sumpf oder im Neandertal und irgendjemand erschlägt dich mit einem Stein. Ich denke, es ist eine Zeitreise vielleicht irgendwie machbar mit irgendetwas, das man entwickeln könnte, das die Zeit beeinflusst? Du setzt dich da rein oder du bedienst, legst einen Hebel um und was auch immer das dann ist, so eine Zeitmaschine. Ob man sich jetzt reinsetzt oder nicht. Und dann geht's los und dann gibt es aber kein Zurück mehr, glaube ich. Es gibt kein Anwählen. Denn klar, wenn du sagst, vielleicht gibt es irgendwas, das man entwickelt hat, dass man eine Zeit eingeben kann. Vielleicht ist das alles um uns herum, diese Wirklichkeit um uns herum, so mit uns verbandelt und verschmolzen, dass es möglich ist.
Ja, wir müssen halt auch überlegen, die Entwicklung geht ja überall weiter. Ne? Ich meine, ein Smartphone zum Beispiel, nimm das mal. Wenn du das hier vor 100 Jahren jemandem gezeigt hättest, der hätte gesagt, was ist denn das? Das kannst du nicht geben, sowas, ne? Dass du jemanden auf dem Bildschirm siehst, mit dem du gerade sprichst und sowas. Das ist absolute Science Fiction vor 100 Jahren gewesen. Und genauso, wenn es jetzt tatsächlich schon 44, 45 soweit war, dass die Deutschen eine Zeitmaschine entwickelt haben, die Glocke. Es kann ja sein, dass das alles unter dem großen Projekt Kronos, diesen Begriff, der ist ja noch unbekannter als die Glocke, dieser Begriff kursiert ab und zu mal, dass ja schon in die 20er Jahre in Deutschland zurückgeht, wo da angeblich schon mit Zeitexperimenten rumgemacht worden ist. Also wenn es schon so lange existiert und die Deutschen tatsächlich damals schon eine Art Zeitmaschine entwickelt haben, dann überlegen, wie viel Zeit dann vergangen ist. Und natürlich geht so eine Entwicklung ja weiter. Man bleibt ja dann nicht auf dem Stand stehen, auf dem man ist. Man entwickelt ja ständig weiter. Und vielleicht wurde dann mit der Zeit auch die Möglichkeit geschaffen, eine gezielte Zeit eingeben zu können in die Gerätschaften. Was vielleicht am Anfang noch nicht ging. Da war es vielleicht wirklich noch Zufall gewesen, eine Lotterie, wo du gelandet bist. Aber irgendwann haben die vielleicht dann trotzdem die Möglichkeit gehabt, einen festen Punkt und eine feste Zeit eingeben zu können. Zumindest vielleicht einen Umkreis, zumindest einen gewissen Radius, den sie eingeben konnten. Und vielleicht inzwischen schon ganz genau, vielleicht können die Sekunden genau inzwischen schon irgendwo hin. Wir wissen es ja nicht, weil Entwicklungen gehen ja immer weiter, die bleiben ja dann nicht stehen auf dem Stand. Ja, und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass auch die Zeitreise inzwischen so gut vorangeschritten ist und so gut beherrschbar vielleicht schon ist. Also es ist nur so eine Idee, vielleicht ist er gut beherrschbar. Vielleicht ist es nach wie vor auch ein Mysterium, was keiner richtig kontrollieren und beherrschen kann. Und es ist immer noch ein Glücksspiel für diejenigen, die es anwenden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man da auch in der Hinsicht sich weiterentwickelt.
Wäre vermutlich heute auch keine Glocke mehr. Wie gesagt, ich finde das sehr interessant, ich finde das höchst spannend, das Konzept der Zeitreise. Wie und ob? Ganz schwierig zu beantworten, die Frage. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Da gibt es für mich viel zu viele Sachen, die mir erstmal einer logisch erklären müsste, bevor ich mir da ein Bild machen kann. Bis dahin ist das für mich alles ein bisschen so Science Fiction. Der Gedanke ist interessant. Aber kann man sich wirklich vorstellen, dass 1945 schon Technologie so fortgeschritten war, dass man das ermöglichen konnte? Ist es, weißt du,
Also auf jeden Fall.
heute entwickeln wir Mikrochips und all diese Dinge, ne? Und diese Hochtechnologie. 45, da war das alles noch ein bisschen grob, um es
Ja,
mal zu
aber wie
nennen.
gesagt, dann müssen wir ja wieder mit einbeziehen, dass wir unsere Geschichtsschreibung nicht erst ab dem 20. Jahrhundert anfingen. Es wird ja immer gerne so ein bisschen uns eingetrichtert, erst dann hat der Mensch sich so entwickelt. Erst so ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir so mit Technik so angefangen, ne? Vielleicht schon ein bisschen Ende des 19., aber dann fing das so allmählich an und dann haben wir uns relativ schnell entwickelt. Aber da lassen wir ja immer außer Acht, dass alte Kulturen ja schon davon berichten, dass es hochentwickelte Spezies schon auf der Erde gegeben hat, dass der Mensch möglicherweise schon mal sehr weit entwickelt gewesen ist. Ne, da hatten ja am Anfang schon mal Atlantis und sowas erwähnt. Das ist ja nur eins der möglichen Völker. Da gab ja noch ganz andere, Hyperborea und wie sie so hießen, die ja auch sehr weit entwickelt gewesen sein sollen, die aber dann irgendwann im Laufe der Geschichte ja fast schon ausgetilgt worden sind aus der Geschichtsschreibung. Die durften nicht mehr existiert haben, weil man wollte uns halt einfach eintrichtern, wir sind jetzt die Speerspitze der menschlichen Evolution und erst seit knapp 100 Jahren entwickeln wir uns zu dem, was wir sind und technische Entwicklungen. Und man will einfach gar nicht, dass wir was davon erfahren, dass möglicherweise schon vorher der Mensch schon mal sehr weit gewesen ist mit seiner technischen Entwicklung, dass wir hier schon mit Fluggeräten rumgeflogen sind. Es gibt ja immer wieder diese Berichte, Atlantis war ein sehr weit entwickeltes Kontinent gewesen mit Fluggeräten und mit hypermodernen Waffen, also auch mit Atomwaffen möglicherweise. Das ist ja auch so ein Szenario, das damals schon angewendet worden ist, Atomwaffen und so weiter. und Laserstrahlen, dass die schon existiert haben und dass das halt dann einfach diese Spezies untergegangen ist oder diesen Planeten verlassen hat. Diese Theorie gibt es ja auch. Und dass dann wieder alles bei Null angefangen hat, dass der Mensch dann wieder so diese ganze Evolutionsleiter erst wieder nach oben klettern musste, um wieder dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Also wenn wir das in Betracht ziehen, dann ist es gar nicht so weit hergebracht, dass die 45 eine Zeitmaschine hatten, weil es einfach vielleicht nur eine Wiederentdeckung war von etwas, was es vorher theoretisch schon gegeben hat.
Das heißt, es könnten Aufzeichnungen gefunden worden sein, um das zu bauen, oder man hat eben das Teil selbst gefunden.
Oder es wurde ihnen gegeben von einer Spezies, die vielleicht schon mal hier gelebt hat, vielleicht Nachfahren eben vom damaligen Menschen, die sich von der Erde verabschiedet haben, auf andere Planeten gegangen sind. Oder wie wir vorhin schon sagten, Zeitreisende möglicherweise. Ja, also das ist so, das Theorie-Ding ist so, das kannst du aufmachen, dann kommen so viele verschiedene Theorien. Und wie ich es immer am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, wir haben nicht nur diese eine Theorie und diese eine Erklärung. Es gibt so viele verschiedene mystische Dinge auf der Erde und ich glaube nicht, dass es für alles eine Erklärung gibt, sondern es gibt so viele verschiedene Erklärungen. Und jede wird wahrscheinlich irgendwie ein bisschen wahr sein.
Hätten Zeitreisende, die in unsere Zeit oder die damalige Zeit zurückgekehrt sind, um uns die Technologie zu geben, nicht ein bisschen andere Interessen, als die das damals hatten? Und hätten die nicht vielleicht das Geschehene ungeschehen gemacht? Ich meine,
Ja, aber die wissen ja vielleicht, dass diese Entwicklung notwendig ist, damit sich das erst entwickelt. Ne? Wenn du also, da sind wir wieder bei dem Zeitreisethema. Kannst du Zeit verändern durch Eingreifen oder nicht? Das ist ja immer diese große Frage. Und wenn zum Beispiel es so ist, dass die wissen, du kannst das nicht verändern, dann muss es ja genauso ablaufen, wie es abgelaufen ist, damit erst diese Entwicklungen stattfinden, damit diese Spezies sich später entwickeln kann, um zurück zu uns zu kommen und uns das Wissen zu geben. Also es ist wieder sehr kompliziert. Das heißt, sie mussten das ja irgendwo tun, sonst hätten sie sich gar nicht entwickeln können, sonst wären sie wie bei Marty McFly in Zurück in Zukunft dann, wo er auf der Bühne steht und Gitarre spielt und immer mehr verschwindet. Ne? Also, weil seine Eltern sich einfach nicht ineinander verlieben und dann würde er gar nicht geboren werden. Dementsprechend ist es Teil dieser Entwicklung gewesen, dass überhaupt erst unsere spätere Spezies zurückkommt und uns unterrichtet, damit wir diese Entwicklung einnehmen. Würden die jetzt eingreifen, würden sagen, wir verhindern, dass der Zweite Weltkrieg überhaupt stattfindet, zum Beispiel, ne? Was du ja wahrscheinlich mit gemeint hast, dass man solche schlimmen Kapitel ausradiert, dann wäre das aber wahrscheinlich, hätte es dazu geführt, dass diese Entwicklung nicht stattfindet und diese spätere Spezies gar nicht entsteht.
ich denke auch, dass diese ganzen Zeitreiseparadoxa, Großvaterparadoxon und so weiter, das könnte alles komplett bedeutungslos sein. Das sind ja auch Theorien, die wir entwickelt haben. Die könnten komplett bedeutungslos sein. Das könnte sein, dass das überhaupt nicht passieren muss, dass das gar nicht geschieht, wenn du eine Zeitreise machst und auf deinen eigenen Großvater triffst oder dies und
Natürlich.
das und deine Eltern sich nicht verlieben, dass das. Ja, ich meine, wenn man drüber nachdenkt, macht das schon Sinn, wenn du jetzt irgendwo hingehst und verhinderst, dass deine Eltern sich verlieben. Gibt sich vielleicht irgendwo nicht mehr, aber ich glaube, dich gibt es trotzdem in dem Moment dann weiterhin. Ist nicht so wie Marty McFly auf der Bühne dann immer unsichtbarer wird und dann vielleicht verschwindet. Ich glaube, dass sich trotzdem dann in diesem Moment gibt sich dann noch in dieser Zeit, in diesem Zeitabschnitt gibt sich dann
Ja,
trotzdem.
wahrscheinlich. Und es entwickelt sich dann eben, das ist ja die Theorie mit neuen Zeitstrahlen, ne? Dass es dann eben ganz viele gibt. Mit jeder Veränderung, die in irgendeinem Zeitstrahl passiert, entsteht ein neuer. Und, ne? Und der alte existiert aber weiterhin. Das ist ja, wie gesagt, diese verschiedenen Theorien, dass es eben parallele Zeitstrahlen gibt, egal ob du was veränderst, der eine existiert trotzdem weiter, aber es entwickelt sich ein neuer, auf dem diese Veränderung dann eben vonstatten geht und dann eben sich was Neues wiederum daraus entwickelt. Und deswegen ja auch diese Multiversumstheorie, die hängt ja da ein bisschen mit zusammen, dass sich das möglicherweise Multiversen dadurch entstehen, dass neue Zeitstrahlen entstehen und uns deswegen jeden von uns in ganz vielen Ausführungen noch auf anderen Zeitstrahlen, in anderen Universen gibt. Aber das ist so kompliziert und komplex. Das ist, da können wir diskutieren drüber, wir kommen zu keinem Ergebnis, so richtig. Weil selbst wenn es Erklärungen dafür gibt, die werden uns halt einfach nicht offenbart. Ich kann mir vorstellen, gerade im Bereich Zeitreisen gibt es schon Erklärungen, weil man eben weiß, dass das schon sehr lange daran rumexperimentiert wird. Das sind die mit Sicherheit auch zu Ergebnissen gekommen. Das heißt, da gibt es bestimmt Erklärungen dafür, aber die gibt man uns einfach nicht. Das dumme allgemeine Volk darf davon nichts wissen. Wir sollen einfach stur unserer Arbeit, unserer sinnlosen Arbeit meistens nachgehen, alt werden und irgendwann über den Jordan hüpfen. Und den Rest sollen wir gar nicht erfahren. Das soll in internen Kreisen bleiben. Und das finde ich einfach das Schrecklichste. Das ist, was mich am meisten immer wieder aufregt, zu wissen, dass diese Themen, über die wir uns hier unterhalten, über die wir uns den Kopf zerbrechen und überlegen, was könnte da sein, dass es für all das vielleicht Erklärungen gibt und dass es Personenkreise gibt, die für all das uns eine Erklärung geben könnten für diese offenen Fragen. Sie geben uns die einfach nicht. Sie behalten die einfach bei sich in ihren kleinen Kreisen und wir dürfen es nicht wissen. Das macht mich echt wütend.
Ja, dennoch ist alles höchst spekulativ und ziemlich kontrovers, über das wir gesprochen haben. Es könnte ja auch alles nicht so sein. Muss man auch bedenken. Wer weiß? Wir sind gespannt auf eure Meinungen da draußen, Leute. Schreibt uns fleißig in die Kommentare, was ihr über das hier heute Gehörte denkt. Wir sind sehr gespannt. Ja, Thorsten, war wirklich cool. Spannendes Thema, muss ich sagen, mit der Glocke. Ich werde mich da ein bisschen mehr einlesen. Ich werde mir die zwei Bücher mal zu Gemüte führen, die du vorhin empfohlen hast. Und wenn wir die finden, dann hängen wir, wie gesagt, die Links hier dran. War echt cool, Thorsten. Danke.